Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mein Briefkasten ist ja manchmal ein bisschen voll zu Hause, aber auch in der Gemeinde. Und wir bekommen da immer mal so Nachrichten und Magazine von diversen Hilfsorganisationen. Ja, ich weiß nicht, ob euch das sowas sagt. Open Doors, ja, habe ich hier, oder Missionsmagazin von Mission ohne Grenzen. Gottes Wort den Völkern, das ist so eine Missionsgesellschaft für Südosteuropa oder auch andere AVC, EBM, all diese Organisationen, die es da gibt. Ich weiß nicht, also wie ihr das so mitkriegt, ob ihr da mal reinschaut, manches liegt ja auch aus, und das mal durchlest. Ich meine, zumindest bei Open Doors sind ja auch immer Gebetsanliegen drin. Was allen Informationen dieser Organisation gleich ist, das erkennt man ganz schnell. In den meisten Gegenden der Welt leben Christen oder auch Missionare unter sehr viel schwierigeren Umständen als wir. Überrascht jetzt nicht, oder? Haben wir schon gehört. Ja, in Asien oder auch in Nordafrika sind Christen, unsere christlichen Geschwister, existenziell gefährdet unter einer muslimischen Mehrheit. In Südamerika und Russland werden freie Gemeinden oft durch die Staatskirche unterdrückt. In China, Nordkorea durch ideologische Systeme. Und allen gemeinsam ist, dass sie oft in unvorstellbarer Armut leben müssen, diese Christen dort. Wir leiden damit, denke ich. Davon gehe ich mal aus, ja, wenn wir uns mal wieder bewusst wird, so wie jetzt gerade vielleicht. Aber die Frage ist, können wir uns das überhaupt noch vorstellen, was das bedeutet für ein Leben in echter und treuer Nachfolge? Was bedeutet das? Lange Wege zu den Versammlungen, weil es ja nur nicht so viele gibt. Das Verheimlichen, wohin man auf dem Weg ist, damit es ja keiner mitbekommt. Das ist ja lebensgefährlich. Ja, wir hatten mal Geschwister, Missionare da aus Somalia, die hatten das mal berichtet. Versteckte Treffen an unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Tagen und Tageszeiten, denn jede Regelmäßigkeit fördert den Verdacht. Das heimliche Weitergeben der frohen Botschaft an Menschen, die sie brauchen, immer verbunden mit der Frage, ob man ihnen trauen kann oder ob sie das sofort an irgendwelche Religionswächter weitergeben. Das ist ja ein Risiko. Und trotzdem tun unsere Geschwister in diesen Gegenden, in diesen Ländern alles, die heimlichen Treffen, das versteckte Bibellesen, die Verkündigung von Mund zu Mund, weil sie sich freuen, mit Geschwistern zusammenzukommen, weil sie die geistliche Nahrung aus Wort und Verkündigung brauchen, weil sie trotz allem ihren Dienst der Mission aus Liebe zu ihrem Herrn tun wollen. Und eine sehr wichtige Voraussetzung dafür ist, dass diese Christen enge Gemeinschaft untereinander haben. Das brauchen sie, ja, bei der sie aufeinander zählen können, wissen, dass einer für den anderen da ist. Und das beeindruckt mich, wenn ich diese Zeugnisse lese, wenn ich das höre, wenn ich darüber nachdenke. Und ich frage mich natürlich, ob ich unter denselben Umständen auch so meinen Leben glauben würde und könnte. Bin ich, sind wir mit der Art, wie wir Glauben leben, fit für die Verfolgungszeiten? Jetzt sollte die Folie kommen. Ja, sind wir fit? Wie ist das, wenn das bei uns so ist? Ich hoffe, ich darf das mal so fragen. Es ist aus meiner Sicht eine ganz große Gnade, dass wir hier in solcher Freiheit leben dürfen, noch. Ja, es macht uns ja keine Mühe, uns zu treffen. Ja, das hängt ja nur davon ab, dass wir einen Termin ausmachen müssen. Ja, und es macht uns keine Not, eine Bibel zu besitzen, über den Glauben mit anderen Leuten zu sprechen. Die Frage ist, tun wir das? Ist es uns das wert? Tun wir das gern? Sind wir bereit, das auch unter schwieriger werdenden Umständen zu tun? Und die Frage ist so ein bisschen, wie ist eigentlich unsere Gemeinschaft untereinander? Ja, ist die da vorbereitet für so eine Zeit, wo wir aufeinander angewiesen sind? Ja, wo jeder auf jeden zählen kann? Wir wissen, dass sich in der Endzeit die Konflikte zuspitzen. Da macht die Bibel überhaupt kein Geheimnis draus. Ja, das wird sich zuspitzen. Die Bedrängung der Nachfolger Christi wird wachsen. Der Kampf zwischen den widergöttlichen Mächten und der Gemeinde wird zunehmen. Und das kann und wird auch uns irgendwann betreffen. Ich meine, ich bin jetzt seit 40 Jahren, bin ich Nachfolger Jesu. Und wenn ich über die Zeit mal, dann merke ich schon, da hat sich auch was verändert. Nur Gemeinden, die nah an ihrem Herrn sind, werden diese Zeit überstehen. Ja, man kann diese 7-Cent-Scheiben in der Offenbarung mal lesen, da merkt man das. Nur Gemeinden, die ihrem Herrn wirklich nahe sind, werden diese Zeit überstehen. Vor diesem Hintergrund können wir bei neutestamentlichen Schriften ausgehen und verstehen sie dann auch besser. Denn sie sagen uns im Detail, was dazu nötig ist, auf was wir achten und wie wir unseren Glauben leben sollten, damit wir auch in diesen Umständen, die nicht so günstig sind, Glauben leben und verkündigen können. Und ich möchte gern mal mit euch einen Abschnitt aus dem Epheserbrief anschauen heute. Epheser 4, Vers 1 bis 4, wer es gern mitlesen möchte. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, die es auch nicht so ganz einfach hatten, ja, wenn man diesen Brief mal liest, ja, die da immerhin in einem religiösen Zentrum des Dianekultes lebten. Und am Beginn dieses Abschnittes erkennen wir gleich mal die Situation, aus der Paulus sich an seine Mitchristen wendet. Und die gleicht der mehr heute verfolgter Christen als unserer. Er sitzt im Gefängnis in Rom. Dort schreibt er, ja, im Gefängnis in Rom. Und wir wissen, dass er auf seine Gerichtsverhandlung wartet. Er hatte sich auf den Kaiser berufen bei seiner Verhandlung in Jerusalem. Und wir wissen auch, dass er durchaus damit rechnen musste, dass er zum Tode verurteilt wurde, während er dort wartete. Wir wissen aber auch, warum er im Gefängnis war. Nicht, weil er ein Verbrecher war, weil er irgendwas gestohlen hatte, weil er gemordet hatte oder mit Majestätsbeleidigung oder irgendwas, sondern er saß im Gefängnis um des Herrn willen, weil er Jesus als den Christus verkündigt hat und ihn über alle Mächte dieser Welt gestellt hat. Er wirkt da aber überhaupt nicht verbittert. Er klagt weder die Juden an, die ihn mit ihren Anschuldigungen dahin gebracht haben, und er schimpft auch nicht über die Römer, die darauf hereingefallen sind. Er klagt überhaupt nicht. Er nennt es fast mit Würde, Gefangener des Herrn. Also für mich klingt das mit einer Würde durch. Ich bin Gefangener des Herrn. Kriege ich das richtig? Ja. Und er ist der Überzeugung, das muss so sein. Wer Christus verkündigt, der hat von dieser Welt nur Schwierigkeiten zu erwarten. Das ist ein Prinzip. Und Paulus wundert sich nicht, beschwert sich nicht, nimmt es als normal hin. Etwas Zweites schwingt auch bei diesem Ausdruck mit, Gefangener im Herrn, nach meinem Eindruck. Nämlich, dass Paulus sich bewusst ist, er ist durch den Herrn gefangen. Und das ist durchaus positiv gemeint. Jesus hat ihn in seinen Dienst genommen und er hat sich in den Dienst von Jesus nehmen lassen. Er ist nicht mehr sich selber verantwortlich, sondern er gehört Jesus. Der bestimmt jetzt, in welcher Richtung Paulus geführt wird und wie der Weg dahin aussieht. Und Paulus ist nicht frei, der Gemeinde irgendwas nach seiner Vorliebe zu sagen, sondern alles das, was er sagt, sagt er im Auftrag des Herrn und was er von ihm gehört hat. Und so ist auch das, was er der Gemeinde in Ephesus und uns heute mitzuteilen hat, aus dieser Gefangenschaft gesagt. Nicht die äußeren Umstände dürfen dafür verantwortlich gemacht werden, ob das Wort Gottes, was Paulus hier vermittelt, Frucht trägt, bei den Ephesern damals oder bei uns, oder auch nicht. Paulus selbst steht dafür, dass trotz schwierigster, äußerster Umstände Christus durch uns hindurchscheinen kann. Im Gefängnis, unter Bedrängung, unter Bedrückung. Also sind die Ermahnungen und Hinweise von Paulus, wie uns das gelingen kann, als Person und als Gemeinde sehr authentisch. Weil er steckt ja selber da drin. Wenn man nur die Ermahnungen, die Paulus hier der Gemeinde sagt, in diesem Teil des Epheserbriefes, und wenn man sie auf sich wirken lässt, könnte man fast ein bisschen entmutigt werden. Ja, man kann den Eindruck gewinnen, dass uns Paulus eine Menge Imperative, also Handlungsanweisungen, um die Ohren haut. Ja? Wandelt würdig, ertragt, befleißigt euch, bewahrt. Das sind ja Imperative, ne? Befehle. Und das klingt so mal nach mach mal. Als ob das in unserer Macht oder in unserer Kraft läge. Das ist aber im Gesamtkontext dieses Epheserbriefes überhaupt nicht so. Paulus hat nämlich so in seiner Art des Schreibens eine ganz geniale Form gefunden. Und man kann das gut entdecken, wenn man da genau hinschaut. Wenn er sich eines Problems oder einer Frage annimmt, dann beginnt er immer mit dem Entfalten eines geistlichen Prinzips oder einer geistlichen Wahrheit. Und im zweiten Teil seiner Schreiben setzt er dann dieses Prinzip in das Leben um, dann gibt er Handlungsanweisungen für den Alltag. Also wie kann ich dieses geistliche Prinzip in meinem Leben umsetzen? Und im Epheserbrief haben wir so eine Teilung vor uns. Im ersten Teil, nämlich in den Kapiteln 1 bis 3, zeigt uns Paulus die Größe und Schönheit dessen, was Christus für uns errungen hat. Drei Kapitel gefüllt mit dem Reichtum Christi. Den stellt Jesus uns zur Verfügung, völlig unabhängig von den Umständen, in denen wir leben, ob wir verfolgt sind oder nicht, ob wir arm sind oder reich, ob wir alt sind oder jung. Beispielhaft die Aussage aus Kapitel 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und diese Segnungen entfaltet er also in den ersten drei Kapiteln. Nichts hat uns Christus vorenthalten, alles hat er uns erkauft, was unser Leben reich, gesegnet und in Ewigkeit wertvoll macht. Das ist das geistliche Prinzip, eine geistliche Wahrheit. Und daraus können wir leben, jetzt schon. Ob das in Asien, Afrika oder hier ist, ob im Frieden oder im Krieg, ob wir satt sind oder hungern. Und Paulus schreibt das ja auch mal, ne? Ich kenne das alles, sagt er. Ja, und ich kann mit dem umgehen, weil ich in Christus alles habe. Das ist eine ewige Wahrheit, die diese Welt, in der wir leben, niemals in Frage stellen kann. Die drei letzten Kapitel des Epheserbriefes, Kapitel 4 bis 6, die geben nun ganz praktische Handlungsempfehlungen. Ja, wie können wir diese Wahrheit des unbegrenzten Segens in unserem Leben denn umsetzen? Was bedeutet das im Leben? Und dieser Abschnitt, an dem wir uns hier befinden, beginnt also mit den Versen, die wir gelesen haben. Man könnte also formulieren, weil euch alles geschenkt ist, deshalb könnt ihr würdig eurer Berufung leben. Ja, oder auch deshalb könnt ihr in Demut, Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragen. Und so weiter. Die Gabe Gottes, der im Sohn nichts zurückhält, versetzt uns in die Lage, über unser natürliches Vermögen hinaus gottgemäß zu leben. Im Umgang miteinander, das ja ein wichtiges Zeugnis gegenüber der Welt ist, und im Umgang dann auch mit der Welt, mit den Menschen, die Christus nicht kennen. Und deshalb sind diese Imperative, die wir im Text lesen, mit denen Paulus die Nachfolger Christi ermahnt, nicht als ihr sollt zu verstehen, ja, ihr sollt dieses tun oder jenes tun, sondern ihr könnt das. Wir können würdig der Berufung leben, mit der wir berufen sind. Ich wähle hier mal ganz bewusst nicht die Individualform, das Du, sondern die Gemeinschaftsform, so wie es auch im Text steht. So steht es da. Ich glaube, nicht so weit, ne? So steht es da. So hat Paulus die Gemeinde angesprochen, nicht als Gruppe von Individuen, ja, in der jeder dann sein Ding macht, sondern als den Leib Christi, in dem also jeder auf den anderen angewiesen ist und in dem jeder für den anderen auch verantwortlich ist. Wenn man sich die neutestamentlichen Briefe mal durchliest, da geht es ja nicht um mich, ja, sondern da geht es immer um uns. Würdig zu leben hat also ganz viel mit dem Miteinander zu tun, das wir hier haben, als Gemeinde. Diese Aussage ist der zentrale Imperativ, der Wille des Herrn. Wenn man unsere Stelle also einteilen wollte, dann könnte man sagen, dem Herrn würdig zu leben ist das Ziel, ja, der Anfang. Jetzt kommt das hier. Ja, die Einheit ist der Weg, das zu erreichen. Und dazwischen nennt Paulus die Mittel dazu, nämlich Demut, Sanftmut und Langmut. Es geht bei allem darum, ein wahres Zeugnis für die Liebe Christi zu sein. Als Gemeinde. seine Liebe zu den Menschen und auch seine Heiligkeit und seine Macht wiederzuspiegeln. Wir sind der Leib Christi, nicht ich bin der Leib, sondern wir sind der Leib. Erstes Haupt, wir spiegeln ja die Gegenwart Christi in dieser Welt, sein Königreich wider. Und das bedeutet auch, würdig zu sein. Im Grundtext steht für den Begriff würdig steht da Axios. Ja, und das bedeutet wert, passend, entsprechend, angemessen. Würdig ist man nicht aus sich selbst heraus. Man spricht sich Würde nicht selber zu, sondern man ist würdig in Bezug auf jemanden, der einem das Recht und den Wert zugesteht, ihm zu entsprechen. Und diese Würde hat uns der Herr gegeben. Wir sind dem Herrn würdig, weil er uns diese Würde gegeben hat, uns in die Lage versetzt, diese Würde auch zu leben. Er hat uns durch seine Erlösertat, sein Sterben und Auferstehen die Voraussetzung geschaffen, dass wir zu ihm kommen können, errettet werden, Teil seines Friedensreichs sein können. So ist Würde keine Eigenschaft aus uns selbst heraus. Gott hat uns durch seinen Sohn Jesus in diese Würde hineingerufen, hat uns durch seinen Geist die Notwendigkeit bewusst gemacht, dass wir umkehren müssen, das alte Leben voller Unfriede, Egoismus ablegen müssen und Leben von ihm empfangen. Und dieses neue Leben, das spiegelt seine Liebe zu den Menschen wider. Ich wiederhole, hier ist nicht das Individuum in erster Linie gemeint, sondern Jesus lebt in der Gesamtheit seiner Gemeinde. Leider ist es mir schon begegnet, vielleicht kennt ihr das auch, dass Christen manchmal die Verlorenen lieben, aber mit ihren Mitchristen ziemlich rau umgehen. Ich finde das schade. Motzen, meckern, besser wissen. Ich weiß nicht, ob das würdig der Berufung ist, die wir miteinander leben. Ich stelle das mal in den Raum. Zur Berufung gehört auch, dass man den Ruf hört und annimmt. Ja, Berufung ist ja nicht nur was, was ausgeht, sondern ich nehme das auch an. Ja, und richte mein Leben danach. Und wer das tut oder getan hat, der hat auch Verantwortung dafür, wie er damit lebt, mit dieser Berufung. Leben wir denn der Würde würdig, die uns Christus verliehen hat, seine Botschafter zu sein? Dazu sind wir berufen. Das schreibt uns Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ja, wir sind Botschafter oder Gesandter Christi. Und ein Botschafter vermittelt nicht von sich, sondern von dem, der ihn ausgesendet hat. Das ist unsere Würde, Botschafter Christi zu sein. Das zu vermitteln, was ihm wichtig ist und was er sagen will, ja, was er dieser Welt mitteilen will. Und darauf greift auch Paulus zurück. Wie verkünden wir den Herrn? Wie werden wir würdige Zeugen, Botschafter, Gesandte? Indem wir das leben, was Jesus gelebt hat. Nämlich Demut, Sanftmut und Langmut. So zählt es hier Paulus auf im Text. Wer den vor sich hat, sieht das ja. Und wir sehen auch Jesus darin, in diesen Eigenschaften. Da könnte man natürlich sagen, und ich habe das auch schon gehört, hat Jesus nicht manchmal sehr hart bis zur Grenze der Unhöflichkeit mit den Pharisäern geredet, wenn man so ein Evangelien liest. Er hat ja nicht mit der Peitsche die Händler aus dem Tempel vertrieben. Ist das jetzt gerade Langmut, Sanftmut, Geduld? Kann ich das da nicht auch? Wir dürfen dabei nicht übersehen, dass der innerste Antrieb Jesu immer die Liebe war. Liebe zum Vater und Liebe zu den Menschen. Das war sein innerster Antrieb. Er war da total rein in dieser Beziehung. Er hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft, das zueinander zu bringen, ja, den Vater und die Menschen. Manchmal auch mit Strenge, wenn es nicht anders ging. Aber sein Wesen war reine Liebe. Da war kein Eigennutz dahinter. Die Frage ist, können wir das von uns sagen? Spiegelt bei unserem Verhalten nicht oft die eigene Sehnsucht nach Bedeutung eine Rolle? Weil ich wichtig bin, deswegen muss meine Meinung sich durchsetzen. Das ist oft unser Antrieb. Weil meine Bedürfnisse, Erkenntnisse oder Ansichten wichtiger sind als die der anderen, deshalb muss alles nach meinen Vorstellungen laufen. Ich kann mich davon nicht immer frei machen. Jesus war frei davon, aber ich kann das nicht. Und Jesus stellte deshalb niemals sein Wollen in den Vordergrund, sondern, so steht es im Johannes 6, er tat nicht seinen Willen, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat. In Würde der Berufung leben heißt daher für mich, für uns, bei aller Unvollkommenheit danach zu streben, diese Uneitelkeit, diese Demut, auf das eigene verzichten zu können. Diese Sanftheit des Herzens, die Rettung der anderen nicht durch Gewalt, nicht psychisch, nicht verbal, sondern durch Liebe zu erreichen. Und diese Langmut bzw. diese Geduld auch zu haben, wie wir sie bei Jesus erleben. Wir haben uns mal im Bibelforum vor einiger Zeit über Jesus und die 12 Jünger unterhalten, im Johannesevangelium. Und haben auch gesehen, dass Jesus wusste, dass Judas ihn verraten wollte. So steht es da. Ne? Jesus wusste, Judas wird ihn verraten. Und er hat ihn aber nicht davongetrieben. Er hat ihn ertragen. 3 Jahre lang hat er ihn ertragen. Er hat ihn wie die anderen behandelt, er hat ihn geliebt und 3 Jahre lang den Raum zur Umkehr gegeben. Das ist Geduld. Ja, bei uns endet das manchmal, wenn wir dann 2-3 Mal von jemandem enttäuscht sind, so man hat ja doch keinen Zweck und lassen das dann oft sein. Aber wenn es das bei Geschwistern der Gemeinde schon nicht gelingt, diese Geduld, wo wir doch dieselbe Würde der Berufung haben, wie soll das dann bei Nichtchristen gehen? Nicht ohne Grund spricht Paulus hier vom Einander in Liebe ertragen. Man merkt daran, er ist ein Mann der Gemeindepraxis. Wahre Liebe äußert sich also nicht in euphorischen Gefühlen oder Wandeln auf irgendwelchen emotionalen Höhen. Wahre Liebe heißt doch vielmehr, dass ich den anderen, und hier speziell den Bruder, die Schwester, durch die Augen Christi sehe. Ich sehe den anderen so, wie Christus ihn sieht. Nicht seine Fehler, nicht seine Macken, sondern ich sehe ihn so, wie Christus ihn sieht. Voller Liebe, voller Annahme. Bedingungslos, voraussetzungslos, ohne Vorbehalt, so wie Christus uns sieht. Christus starb für unsere Geschwister genauso wie für mich. Das feiern wir übrigens auch im Abendmahl. Abendmahl ist ja nicht nur etwas, was zwischen Gott und mir passiert, sondern Abendmahl ist ja auch etwas, was uns verbindet, die Gemeinschaft miteinander. Und das macht den anderen in meinen Augen würdig der Ebenbildlichkeit Christi. Er ist angenommen. Er ist würdig der Ebenbildlichkeit Christi. Ich bewerte also nicht, ich beschneide nicht. Ich liebe einfach und bin bereit, den anderen alles zu geben, wie Christus alles für ihn gab. Nicht mehr meine Bedürfnisse, meine Befindlichkeiten in der Beziehung zum anderen sind wichtig, sondern was der andere braucht. Das ist wahre Einheit, die das Wesen Christi in diese Welt hineinspiegelt und verkündet. Ist er an der Gemeinde, sollen Menschen ohne Christus ja sehen, was es für ein Gewinn ist, was es für eine Schönheit ist, mit Christus zu leben. Ja, wenn sie in die Gemeinde schauen, dann ist das wie ein Schaufenster in den Himmel. Hier soll eine Atmosphäre des Himmels sein. Und Leute sollen angesteckt werden davon und sagen, das will ich auch. Wenn das so das Leben mit Christus ist, dann will ich das auch. Wahre Einheit. Und dazu verbrauchen wir Veränderung unseres Wesens durch Gottes Kraft. Wer diese Demut, Sanftmut, Langmut und Liebe noch nicht in dem Maß lebt, wie Christus sie lebte, das betrifft uns, glaube ich, alle, der braucht immer noch Veränderung. Und zwar er, nicht die anderen. Wir hatten mal viele Jahre eine Pflegetochter, aus nicht ganz einfachen Verhältnissen. Ganz, ganz klein war die noch, als wir sie bekommen haben. Und als sie ungefähr 4 Jahre alt war, da waren wir irgendwie, meine Frau und ich, auch am Ende so ein bisschen unserer Möglichkeiten, unserer Kräfte, haben gesagt, wir müssen hier mal was machen, irgendeine Therapie für das Kind oder irgendwas, dass das mal ein bisschen Sozialkompetenz und so. Wir haben uns dann zusammengesetzt mit dem Amtsvormund und so. Dann haben die uns gesagt, wir hätten da eine Therapie, da gehen sie dann so jede Woche einmal hin. Und dann haben wir gesagt, wieso wir? Nicht das Kind, sondern Sie müssen sich verändern, Sie müssen sich auf das Kind einstellen, nicht das Kind auf Sie. Das ist mir so hängen geblieben. Wenn ich am anderen was auszusetzen habe, dann muss ich mich verändern und nicht den Anspruch haben, der andere muss sich immer verändern. Jeder braucht Veränderung, auch ich. Und deshalb schreibt Paulus hier, befleißigt euch, strebt danach. Das kommt nicht von alleine. Das ist so ein bisschen Arbeit. Ja, Beziehung ist immer Arbeit. Wer viele Jahre verheiratet ist, der weiß, dass das läuft nicht einfach von alleine. Befleißigt euch, strebt danach. Wir sind noch nicht am Ende. Mit unserer Persönlichkeitsentwicklung, mit unserer Ebenbildlichkeit Christi. Jeder geht ja jedem mal auf die Nerven, oder? Aber mit Jesus sind wir Überwinder. Das ist ja so ein Ehrenbegriff aus Offenbarung. Wir sind Überwinder. Wir können Dinge überwinden. Wir können die natürlichen Dinge überwinden durch die übernatürliche Kraft, die Jesus uns gibt. Und Jesus will und wird uns dahin entwickeln, dass wir durch ihn fähig werden, das mehr und mehr auch zu leben. Habe ich den Glauben daran? Habe ich den Glauben, ja, dass ich mich noch entwickeln kann, den anderen mehr und mehr zu lieben? Das fängt mit der Sehnsucht an, Jesus gehorsam zu sein und ihm diese Veränderung auch zu gestatten. Ein letztes Wort noch zu dem Abschnitt, den wir gelesen haben. Mit ihm beginnen ja die praktischen Anweisungen, wie der Segen Gottes unser alltägliches Leben verändert und prägt. Ja, das ist also dieser praktische Teil. Und da habe ich mich schon gefragt, warum Paulus als ersten Impuls das Streben nach Einheit hier zeigt. Das ist das allererste, was Paulus sagt. Ne? Bei all dem, was danach folgt. Ja? Einheit, untereinander, miteinander, füreinander. Zeigt das nicht, dass mit Einheit alles beginnt? Dass nur mit Einheit ein würdiges Leben als Zeuge Jesu möglich ist? Dass wir da persönliches Leben nicht vom Leben miteinander abkoppeln können? Ja, dieses Schauen auf das Eigene, auf Selbstbestimmung ist meiner Meinung nach eine zeitgeistliche Lüge. Das müssen wir ablegen. Wir sind Teil des Leibes Christi, wir sind Teil dieser Gemeinde, wir sind Teil einer Gemeinschaft, ja, die Christi Liebe in dieser Welt widerspiegelt. Und all die Dinge, die Paulus im Kapitel 4 bis 6 entfaltet, ja, gottgefälliges Leben, Familie, Arbeitswelt, geistliches Widerstehen gegen die Welt und vieles mehr, kann nur auf der Grundlage der Einheit untereinander gelingen. Wir wollen uns befleißigen, so schreibt Paulus, oder auch alles dran setzen, auch darauf bedacht sein, alles eine Übersetzung derselben Sache. Einheit untereinander ist der Schlüssel dafür, unsere Berufung würdig zu leben. Unseren Herrn Jesus der Welt, ja, durch Wort und Leben, am besten andersrum, zu verkündigen. Will ich das? Bin ich bereit dazu? Das ist eine Frage, ja, die ich euch mal so mitgeben möchte. Wenn wir auch Abendmahl feiern, das ist ein zentraler Teil, ja, unseres Lebens als Christus. Wir sind von ihm gerettet, alle. Wir sind Teil von ihm. Und würdig sein, da berufen zu leben, heißt auch miteinander diesen Weg zu gehen. Amen.